Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin der Johannes Bauer und wohne in München. Und noch 3 Wochen, dann ziehen wir nach Unterschleißheim. Keine Angst, wir kommen weiter in die Gemeinde. Und wir wohnen, da dürfen Sie mal raten, wo wir wohnen. Man sieht eigentlich nichts, aber das Entscheidende sieht man eigentlich. Wer es weiß, darf nicht mitraten. U-Bahn-Station reicht. Ah, die Beleuchtung ist schlecht. Also man sieht hier oben, das Rote ist, kommt einer drauf? Wir wohnen nämlich in Fürth-Manning. Und das ist der Blick von meinem Schreibtisch aus. Hier unten gestern Abend die Bibel beim Vorbereiten, da oben die Allianz Arena. Und genau. Und ich selbst sage gleich vorneweg, ich darf jetzt nicht so viel sagen, weil meine Frau Bayern-Fan ist. Ich selber bin natürlich kein Bayern-Fan, sondern von einem anderen Verein, der woanders in Bayern spielt. Und wenn man da so wohnt, direkt so im Schatten von dieser Allianz Arena, dann kriegt man so einiges mit. Im Fernsehen sieht man nur so die Spieler, die Stars, die bejubelt werden. Vielleicht mal auch den Uli Hoeneß oder so oder ganz selten mal den Arzt oder den Torwarttrainer. Wir sehen ganz andere Sachen als Anwohner. Zum Beispiel, früher waren die allerersten, die immer kamen zum Fußballspiel, die Polizisten mit dem Pferdchen. Hat man dann schon getrappelt, gehört in der Straße, manchmal einen Tag eher schon. Aber irgendwie reiten die jetzt anders dahin. Die kommen jetzt nicht mehr vorbei. Dann gibt's Ordner, die so in netten Westen kommen, ganz stolz. Dann gibt es natürlich jede Menge Fans, die Straße vollparken. Und auch hinterher gibt es viel zu sehen. Ich gehe oft bei uns spazieren über die Heide, auch an der Arena vorbei, auch zum Beten und so. Und letzten Sommer war es mal so, da war so ein Spiel unter der Woche und ich kam da so vorbei, so um 11, da war schon alles vorbei, die Fans waren alle weg. Und da gibt es aber noch ganz viele. Da gibt es welche, die Stände abbauen, da gibt es welche, die Flaschen sammeln, da gibt es welche, die wo zusammenkehren sozusagen, weil ja die Fans auch einiges hinterlassen. Und besonders fasziniert hat mich einer, der hat so im Gitter vor dem MVV-Automaten gestochert. Da ist unten so ein, da gibt es scheinbar so viel Geld, das da runterfällt, dass der da kommt und das rausholt. Und 2 Geschichten haben mich bei diesem FC Bayern so aus der Ferne beobachtet, besonders interessiert. Das eine war der Abgang von Philipp Lahm. Das hat mich beeindruckt. Philipp Lahm ist freiwillig zum richtigen Zeitpunkt gegangen. Das schaffen viele nicht. Hat übrigens auch noch kein Bundeskanzler geschafft. Dass er freiwillig gegangen ist, hat erst ein Papst geschafft. Und was mich auch interessiert hat, war die Geschichte von Uli Hoeneß. Dass so ein Mann, der so ganz oben ist, ja, erfolgreich, Fußballspieler, Präsident, millionenschwer, kommt oft im Fernsehen, bestimmt alle 2-3 Wochen im Fernsehen, plötzlich so ganz nach unten muss ins Gefängnis, wie so ein ganz normaler Kleinkrimineller. Man hat sich ihn ja vorgestellt schon. Ich erinnere mich an so ein Interview, wo es darum ging, was er da wohl arbeiten wird im Gefängnis. Da hat da dieser Kommentator gesagt, naja, er ist ja Wurstwarenfabrikant, der wird vielleicht in der Gefängnisküche arbeiten. Seitdem sagt meine Frau immer, wenn wir so einen Salat, so einen geschnittenen einkaufen, kauft doch mal einen Uli Hoeneß-Salat. Weil ob Sie sich das auch denken. Aber es war eine interessante Geschichte. Und dass der dann auch wieder zu höchsten Ehren kommt, wieder rauskommt aus dem Gefängnis, der macht sich selber wieder zum Präsidenten und ist jetzt eigentlich wieder da, wo er war. Eine interessante Geschichte. Um so eine ähnliche Geschichte geht es im heutigen Bibeltext. Da ist auch einer von ganz oben nach ganz unten und wieder ganz zurückgekommen, nämlich Jesus Christus. Aber es gibt natürlich gravierende Unterschiede, auf die gehe ich dann auch noch ein. Und den lese ich jetzt mal vor. Und ich lese auch die Verse davor. Der eigentliche Bibeltext heute geht mit Vers 5 los. Ich lese auch mal die Verse davor, dass wir wissen, um was es geht. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz und um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wir beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass die Predigt heute dient, dass wir dich besser verstehen und erkennen und dass sie unseren Glauben stärkt. Amen. Seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Weil Paulus spricht vieles an, wie er sich die Gemeinde vorstellt. Ja, Ermahnung in Christus, Trost, eines Sinnes sein, nichts aus Eigennutz tun und vor allem auf Jesus schauen. Paulus sagt, schaut auf Jesus, wie er war und nehmt euch ein Beispiel an ihm. Und dann kommen diese Verse, wie Christus war. Und die Ausleger sind sich einig, dass die Verse 6 bis 11, um die es jetzt dann hauptsächlich geht, dass die ein Zitat sind. Man kann das auf Wikipedia auch nachlesen hier. Und der Philipperhymnus, da steht, bei Philipper 2, Vers 5 bis 11 handelt es sich vermutlich um einen vorpaulinischen liturgischen Text, den Paulus zitiert. Das andere können Sie daheim lesen. Aber das Entscheidende ist, es geht hier um den Text, den die Philipper gekannt haben. Vielleicht ein Lied, vielleicht eine Art Glaubensbekenntnis oder vielleicht auch sowas Ähnliches wie der kleine Katechismus. Es ist ein Text, den die Philipper kennen und der vieles über Jesus sagt und über das, was die ersten Christen geglaubt haben und wie sie Jesus verstanden haben. Darüber, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er Gott selbst Mensch geworden ist, und darüber, dass dieser Jesus, der ja mit ihnen rumgelaufen ist auf der Erde, den sie ja richtig erlebt haben, dass der doch tatsächlich der Herr über die ganze Welt ist. Jetzt schon und erst recht in der Ewigkeit. Und wir schauen uns jetzt die Verse eine nach dem anderen an. Es geht los mit dem Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also Jesus war in göttlicher Gestalt, er war Gott selbst. Bevor er auf die Welt kam, war er bereits Gott. Und es ist vielleicht ein kleines Detail, war jetzt Jesus schon Gott, bevor er Mensch wurde, aber es ist recht wichtig. Denn wir Christen glauben ja wie die Juden, dass zwischen uns und Gott eine unüberbrückbare Grenze ist. Ein unüberbrückbarer Unterschied. Gott ist heilig, ewig, sündlos. Und wir Menschen sind begrenzt, sterblich, sündig. Und diese Grenze besteht zum einen daraus, eben, dass Gott Gott ist und wir sind Menschen. Und wir werden kein Gott. Das glauben wir Christen. Wir werden nie Gott sein. Das glauben übrigens andere Religionen anders, zum Beispiel die Mormonen. Und als der Mensch so sein wollte wie Gott, als er diese Grenze im Paradies überspringen wollte, da kam dann noch die zweite Grenze dazu, nämlich die Sünde. Und wir Menschen können das nicht von uns aus durchbrechen. Wir können nicht von unten zu Gott kommen. Und umso erstaunlicher, umso wunderbarer ist es, dass Gott diese Grenze von oben durchbrochen hat. Also Jesus war nicht irgendein frommer Mensch, der dann zum Gott sich hochgearbeitet hat, sondern Jesus war Gott und wurde Mensch und hat sich selbst erniedrigt. Was heißt es jetzt, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein? Ist ein bisschen komisch ausgedrückt, vielleicht war es damals so eine Art Sprichwort. Es bedeutet so viel, wie dass er nicht an seiner Göttlichkeit festgehalten hat. Er hat sie nicht zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt. Er hat nicht, so wie man vielleicht einen Raub festhält, wie ein Dieb seine Beute festklammert, so hat er es nicht gemacht, sondern er hat freiwillig darauf verzichtet. Er ist freiwillig Mensch geworden. Und hier ist auch der große Unterschied zu Uli Hoeneß. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich der Abstieg von Gott zum Menschen unvergleichlich viel größer ist, wie vom Präsident des FC Bayern ins Gefängnis, Der Uli Hoeneß ist nicht freiwillig gegangen. Dem blieb nicht viel anderes übrig. Aber Jesus ist freiwillig Mensch geworden. Und zwar nur aus einem Grund, aus Liebe zu dir. Weil er es nicht ertragen konnte, dass wir Menschen verloren gehen. Weil er wollte, dass wieder alles mit uns in Ordnung ist, zwischen ihm und uns. Und es geht weiter, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Im Vergleich zur göttlichen Herrlichkeit ist das Leben als Mensch schon, wie es wir leben, so wie das Leben eines Dieners, wie das Leben eines Knechtes. Und das, was Jesus gemacht hat, müssen wir uns vielleicht so vorstellen, als wenn Philipp Lahm auf der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, er hört jetzt auf beim FC Bayern, wenn er gesagt hätte, das hat er nicht gesagt, aber wenn er gesagt hätte, also nachdem ich jetzt so lang dem FC Bayern in der ersten Reihe dienen durfte, habe ich mich jetzt freiwillig dazu entschieden, dass ich jetzt in der letzten Reihe dienen möchte und ich habe jetzt einen 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen als Aufräumer und Putzmann. So ähnlich wäre das. Und ich stelle mir vor, ich spaziere dann nach so einem Fußballspiel vorbei und Philipp Lahm sammelt Flaschen und putzt da mit so einem Dampfstrahler alles weg. Und das ist völlig unvorstellbar für uns Menschen. Das wird nicht passieren, das wissen wir, dass jemand freiwillig sowas macht. Aber genau das hat Jesus gemacht. Und noch viel, viel krasser. Viel krasser. Und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus war echter Mensch. Ich weiß nicht genau, wie er sich jetzt gefühlt hat. Ich weiß auch nicht, wie seine Gene ausgesehen haben oder wie Gott es mit der Jungfrauengeburt genau gemacht hat. Aber die ersten Christen waren sich auch schon einig darin, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Er war als Mensch auch Gott. Das merken wir ganz oft in Geschichten, wo wir von ihm lesen, wo er die Menschen schon kennt, wo er schon die er noch nie getroffen hat, wo er ihre Motivationen sieht, wo er ihre Gefühle sieht, ihre Geschichte. Also er war auch als Mensch noch Gott und gleichzeitig war er echter, wahrer Mensch. Er war kein Engelwesen, der mal hier so durchgeflogen ist. Er ist auch nicht als König oder als Präsident auf die Welt gekommen. Er ist in besonders ärmlichen Verhältnissen auf die Welt gekommen. An Weihnachten denken wir da dran. Er war als Kind auf der Flucht nach Ägypten. Und er hat gearbeitet, gefeiert, gelacht, geweint und ist gestorben. Und er hat es auch auf sich genommen, dass er als Mensch erkannt wird, dass man ihm seine Göttlichkeit nicht angesehen hat, dass er missachtet wurde und so unscheinbar, so normal war bis heute. Und auch das ist so ein Teil von dem, dass Gott heruntergekommen ist, dass er als Mensch erkannt wurde. Aber es geht noch weiter. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und dann ist Jesus gestorben. Nächste Woche am Karfreitag denken wir dran. Einen besonders qualvollen Tod, einen Verbrechertod in der Öffentlichkeit. Aber auch wenn dieser Tod nach außen hin jetzt erstmal erscheint wie vielleicht eine gemeine Intrige, wieso dieses typische, die Mächtigen wollen die anderen unterdrücken, war den ersten Christen bereits klar, dass der Tod Jesu ein Gehorsamschritt war. Er war gehorsam bis zum Tod. Jesus war als Mensch Gott gehorsam und er hat den Plan Gottes gehorsam erfüllt. Und dieser Tod am Kreuz war der entscheidende Teil von diesem Plan. Gott hat durch seinen eigenen Tod am Kreuz für unsere Sünde bezahlt und den Weg freigemacht zurück zu ihm. Der Prophet Jesaja hat so ungefähr 600 Jahre vorher das schon aufgeschrieben im Prinzip, was Jesus dann später gemacht hat. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Willen zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also diese Rettungsaktion Gottes war seit langer Zeit geplant und Jesus hat sie ausgeführt. Gehorsam, ohne auf seinen eigenen Vorteil zu schauen, aus Liebe zu uns. Und darum hat ihn Gott auch erhöht. Und das Interessante ist, jetzt wechselt ja das Subjekt. Vorher hat Jesus sich selber freiwillig erniedrigt, aber erhöht wird er von Gott. Und es zeigt auch so diese demütige Haltung von Jesus. Und auch wenn jetzt hier das Wort Auferstehung nicht wörtlich vorkommt, geht es hier natürlich um die Auferstehung. Gott hat Jesus auferweckt, er ist leibhaftig auferstanden und das feiern wir am nächsten Sonntag. In Apostelgeschichte 2 steht Folgendes, das ist aus der Pfingstpredigt des Petrus. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen und ihr seht, wie ihr seht und hört, und dann einige Verse weiter. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Auch hier ist die Auferstehung und die Erhöhung das Gleiche und beschreibt Petrus, was Gott da gemacht hat, dass er Jesus auferweckt hat, dass er ihn erhöht hat und zum Herrn eingesetzt hat. Und dann kommt und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und der Name, der über alle Namen ist, ist der Name Gottes. Für die Juden war der Gottesname Jahwe heilig. Und das heißt, so viel wie, dass Jesus nicht nur irgendwie erhöht worden ist oder irgendein Herr ist, sondern er ist der Herr über alle Herren. Das heißt, er ist Gott selbst, der Herr über alles. Dass sich im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Also das Beugen der Knie bedeutet natürlich, dass Jesus als Herr anerkannt wird, dass die Menschen ihn anbeten. Und hier beten einfach alle an. Alle, die früher gelebt haben, alle, die jetzt leben, alle Mächte im Himmel und sonst wo. Und ich habe mich gefragt, wann das passiert. Also im Moment ist dieser Zustand offensichtlich noch nicht erreicht. Zum Teil ja, wir Christen beten Jesus an seit 2000 Jahren, die Kirche betet Jesus an. Aber natürlich weist dieser Satz auch in den Himmel, in die Offenbarung, wo Jesus auf dem Thron sitzt und angebetet wird. Und dort wird es so sein, dort wird die Macht und Ewigkeit und Herrlichkeit Jesu so deutlich sein und unzweifelhaft, dass sie einfach jeder akzeptieren muss. Dass jeder Mensch und auch jedes andere Wesen nichts übrig bleibt, als auf die Knie zu fallen und diese Herrschaft anzuerkennen. Ich glaube jetzt nicht, dass in dem Vers ausgesagt wird, dass in der Ewigkeit alle Menschen gläubig sind an Jesus. Also im Sinne von, dass sie sich gläubig an Jesus wenden, sich ihm anvertrauen, eine Glaubensbeziehung zu ihm haben. Das würde jetzt zum Rest des Neuen Testamentes nicht passen. Ich verstehe den Vers so, dass in der Ewigkeit die Macht und Herrlichkeit Jesus so eindeutig da ist, da steht, dass jeder nur noch ihn anerkennen kann. Und dass es keinem anderen was übrig bleibt, also dass denn niemand was übrig bleibt, außer ihn anzuerkennen. Das heißt jetzt nicht, dass alle in unserem Sinne sich bekehren. Und hier und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus ist der Herr. Das heißt nichts anderes, als dass er Gott selber ist, der Herr über alles. Und dieser Nachsatz zur Ehre Gottes des Vaters, der zeigt auch, dass diese Herrschaft nicht in Konkurrenz zum Vater steht. Das ist nicht so, dass es dieses, also wir glauben an einen Gott. Der Vater und der Sohn sind eins. Und das, was da später, wird es mal Trinitätslehre heißen, das steht schon hier in diesem ganz alten Bekenntnis. So viel zum Bibeltext. Ich habe drei Punkte, die ich dazu sagen möchte. Die sind natürlich jetzt kürzer, klar. Drei Sachen, die ich als Lehren ziehen möchte von dem heutigen Bibeltext. Das erste ist, unser Glaube ist der gleiche wie der der ersten Christen. Das verwundert erst einmal. Aber es kann Ihnen passieren, und mir ist es schon öfters passiert, dass man zum Beispiel in Zeitschriften, zum Beispiel im Spiegel oder in Reportagen so Dinge hört wie, ja, dass vieles, was wir Christen glauben, Jesus selbst gar nicht so gesagt hat. Und die ersten Jünger auch nicht, sondern dass sich das erste Paulus ausgedacht hat. Oder die Kirche im zweiten Jahrhundert oder, ja. Und so ein Beispiel ist zum Beispiel die Behauptung, Jesus hätte sich selber gar nicht als Gottes Sohn gesehen und es hätte sich später vielleicht der Paulus ausgedacht. Und ich habe auch schon mal wo gelesen, ja, eigentlich wäre ja Paulus der Gründer des Christentums, Jesus war eigentlich ganz anders. Und dann wird noch meistens irgendein Professor zitiert, der sagt, ja, so ist es. Und wenn Sie das lesen oder hören, dann lassen Sie sich nicht durcheinander bringen. Der heutige Bibeltext ist ein ganz wichtiges Argument dafür, dass das, was wir glauben, das gleiche ist, wie das, was auch die allerersten Christen geglaubt haben. Vielleicht ist erst manches später irgendwie benannt worden und hat dann 300 Jahre später Trinitätslehre geheißen oder so. Oder ist dann ganz super theologisch aufgeschrieben worden später. Aber bereits zu dem Zeitpunkt, wo der Paulus diesen Philipperbrief geschrieben hat, gab es dieses Glaubensbekenntnis, das ganz selbstverständlich und anerkannt war, wo der Paulus sich darauf beziehen konnte, wo klar war, dass die Christen ja genau das Gleiche wie das, was wir heute glauben, auch geglaubt haben, nämlich, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass in ihm Gott selbst als wahrer Mensch auf die Erde gekommen ist, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dass er am dritten Tag leibhaftig auferstanden ist und dass das Grab leer war und dass er der Herr der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt ist und dass er wiederkommen wird und dass dann seine Herrschaft die Ewigkeit für immer anbricht. Das Zweite, Jesus als Vorbild. Der Zusammenhang ist ja der, dass Paulus die Haltung und die Gesinnung von Jesus als Vorbild sieht für unseren Umgang in der Gemeinde miteinander. Die Eingangsworte sind hier, seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Jesus hatte eine Gesinnung, eine Haltung der Demut. Er hat nicht auf seinen eigenen Vorteil geschaut, er hat nicht auf sein Recht gepocht als Gott. Er hat sich freiwillig erniedrigt, er hat uns freiwillig gedient. Und es ist natürlich eine Haltung, die ist nicht populär. Heute nicht und die war es wahrscheinlich auch noch nie. In der Welt ist oft der Individualismus wichtig, der eigene Vorteil. Karriere machen, das was Spaß hat, dass wir was erleben. Natürlich ist es irgendwo auch wichtig, menschlich zu sein, sich zu engagieren, aber leider oft nur, solange es dem eigenen Image dient. Und was out ist, ist auf jeden Fall sind Worte wie Pflicht oder einer höheren Sache dienen. Das ist out. Hat irgendwo vielleicht auch seine Berechtigung, aber das ist natürlich das Gegenteil von Demut. Jesus dagegen sagt, ganz ähnlich wie der heutige Bibeltext in Markus 10, da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also Jesus ruft uns auch, genauso wie der Paulus, zu einer demütigen Haltung auf, dass wir es anders machen, als es in der Welt üblich ist. Dass wir auf das sehen, was dem anderen dient. Und vor allem, dass wir auf Jesus schauen, dass wir ihn als Vorbild nehmen. Und natürlich ist die Frage, heißt es, dass wir als Christen immer die Blöden sind? Dass wir als Christen immer die sind, die uns alles gefallen lassen müssen? Und das glaube ich nicht. Wir dürfen uns selber schützen, wenn wir zum Beispiel dauerhaft verletzt werden. Auch wir können als Christen in der Arbeit eine wichtige Position haben. Ich bin noch der Meinung, wir können zum Beispiel im Mitarbeitergespräch auch sagen, was wir gemacht haben. Ja, und auch in der Politik mit dabei sein ist ja auch wichtig, dass wir da Christen haben. Und trotzdem, diese Aufforderung von Jesus und von Paulus, an der kommen wir ja nicht vorbei, dass wir es anders machen, dass wir eine demütige, dienende Haltung haben. Dass wir auf das auch sehen, was dem anderen dient. Zuerst bei uns in der Gemeinde, aber natürlich auch dann im anderen Leben. Ja, dass wir uns zum Beispiel auch auf Gott verlassen, dass er uns zu unserem Recht verhilft. Aber ich muss sagen, meine eigene Erfahrung ist, an dem Punkt, ich finde es schwierig, die gesunde Demut hier zu finden. Also auf der einen Seite zwischen dem Hochmut und Egoismus, auf der einen Seite und vielleicht auch dem Gefühl, dass man zu kurz kommt und auf der anderen Seite vielleicht sich ausnutzen zu lassen, sich ständig unfair behandeln zu lassen auf der anderen Seite. Und mir fällt es da oft ganz schwierig zu entscheiden, was das Richtige ist in der Situation. Soll ich zum Beispiel einen Menschen, der mich nervt in der Arbeit, soll ich ihm sagen, soll ich Grenzen setzen, soll ich darum bitten, in eine andere Abteilung zu kommen, soll ich mit dem Chef drüber reden oder soll ich es in Liebe ertragen, weil Jesus auch so viel ertragen hat? Oder wie weit soll ich bereit sein, auch mal niedrige, einfache Tätigkeiten zu machen? Wie oft soll ich, obwohl ich nicht dran bin, die Spülmaschine ausräumen in der Arbeit? Das sind gute Fragen, finde ich. Und ich denke, das ist ein Thema, wo wir immer wieder Gott bitten müssen um den richtigen Weg. Dass er uns dann zeigt, in dem Moment, was ist der richtige Weg? Oder dass wir auch im Hauskreis oder mit christlichen Freunden drüber reden. Oder mit dem Ehepartner. Oder auch mal einen christlichen Seelsorger um Rat fragen, wenn es eine wichtige Situation ist. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass diese Haltung eben, dass man nicht auf den eigenen Vorteil bedacht ist, dass man auch auf das schaut, was dem anderen dient, ist ein wichtiger Schlüssel für gute Freundschaften und ist ein ganz entscheidender Schlüssel für eine gute Ehe. Wie schaffen wir das, demütig zu sein? Ist ja auch die Frage. Wenn wir jetzt zur Erkenntnis kommen, in der Situation ist richtig, jetzt demütig zu dienen. Wie schaffen wir das? Indem wir an Jesus denken und das, was er für uns getan hat. Und dass wir ihn bitten, dass er uns diese Haltung schenkt. Indem wir uns zum Beispiel heute den Bibeltext vergegenwärtigen. Nehmen wir zwei Alltagssituationen. Sie fragen sich, warum sind Sie schon wieder die Blöde, die zu Hause das Frühstück macht und die Kinder aufdeckt. Ihr Mann ist spät ins Bett gegangen, spät aufgestanden und sinkt gerade unter der Dusche. Denken Sie an Jesus. Denken Sie an das, was er für Sie getan hat. Er hat dann auch nicht immer danach gefragt, wo jetzt sein Recht ist und ob er jetzt eigentlich hier der wäre, der hier sterben muss. Oder denken wir an die Gemeinde. Warum sollten Sie schon wieder aufräumen, wo doch Ihre Gaben eindeutig eher hier vorne auf der Bühne sind? Denken Sie an Jesus. Er war Zimmermann als Gottes Sohn. Er hat gedient und es war weit unter seiner Würde und unter seinen Gaben. Und es ist ganz klar, es müssen natürlich alle so denken. Wenn zum Beispiel in der Ehe beide so denken, dann funktioniert's, wenn beide so sind. Aber es ist wichtig, dass wir dann an Jesus denken. Wenn ich an Jesus denke, merke ich, wie mein Herz weich wird. Merke ich, wie zum Beispiel das ganze Recht, das man meint zu haben oder wo ich auch manchmal meine zu haben, wo ich denke, das steht mir zu, ich komme zu kurz, wie das klein wird. Wie ich merke, dass das Dienen leichter fällt, wenn ich mir denke, Jesus hat so viel für mich getan, ich kann doch jetzt auch mal hier die Spülmaschine ausräumen. Also wir schaffen es, indem wir auf Jesus sehen, indem wir ihn bitten, dass er uns die richtigen Entscheidungen und auch die Liebe und die Demut schenkt. Das Dritte, das habe ich jetzt weiß, so wichtig ist, groß geschrieben, Jesus Christus ist der Herr. Mach dir bewusst, dass dein Herr Jesus Christus der Herr ist über diese Welt, die Sichtbare, die Unsichtbare, über die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft und vor allem über dein Leben. Du kommst nicht zu kurz, wenn du zu ihm gehörst. Wenn du auf dein Recht verzichtest. Wenn du dienst, ohne dabei gesehen oder dafür belohnt zu werden. Wenn du auf den anderen siehst, anstatt auf dich selbst. Du kommst nicht zu kurz. Und ich möchte unsere Situation mit Jesus als Herrn mit einem Beispiel vergleichen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Firma, in einer ganz normalen Arbeit. Und jeder versucht voranzukommen, Karriere zu machen, seinen Vorteil rauszuschlagen, ein bisschen mehr Geld zu verdienen, beim Chef gut dazustehen. So wie es halt ist, wie wir Menschen sind. Und Sie sind, was aber keiner weiß, Sie sind der Chef, der Sohn vom Chef. Sie sind der Sohn vom Chef, vielleicht heißen Sie beide Meier, keiner weiß es. Und Sie werden in 5 Jahren diese Firma übernehmen. Ist bereits notariell fest, Sie wissen es. Aber keiner von den Kollegen weiß es. Aber wird dieses Wissen, dass Sie in 5 Jahren Chef sind, nicht Sie viel gelassener machen? Werden Sie nicht fröhlich Ihre Arbeit machen und den ganzen Intrigen und Karrierestreben links liegen lassen können? Ja, werden Sie sich nicht fröhlich einfach drum kümmern können, ja, die Arbeit zu tun, dass es allen gut geht? Und werden Sie es nicht auch mal schaffen, dem anderen Vortritt zu lassen, weil Sie wissen, in 5 Jahren? Der Vergleich mag vielleicht hinken, aber ein bisschen so ist doch unser Leben als Christen auch. Unser Vater ist der Herr über die ganze Welt. Auch wenn es nicht alle anerkennen und glauben. Dein Herr Jesus Christus hat alles in seiner Hand, vor allem dein Leben. Und unser Erbe steht schon fest. Die Ewigkeit im Himmel. Und der Heilige Geist ist quasi die notarielle Besiegelung davon. Weil wir zu Jesus gehören, wartet auf uns die Ewigkeit. Und ist wichtiger als alles andere. Und darum kommen wir nicht zu kurz. Darum können wir gelassen und fröhlich durchs Leben gehen. Darum müssen wir nicht nach einem eigenen Vorteil immer nur streben. Und wir können auch an andere denken, weil wir in Jesus schon alles haben. Amen.